Willkommen beim Podcast des Netzwerks MBSE im VDE Bayern. Hier sprechen wir über aktuelle Themen und Herausforderungen in der Produktentwicklung und darüber, wie ein modellbasiertes Vorgehen helfen kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Und damit herzlich willkommen bei der inzwischen zweiten Ausgabe des Podcasts des Netzwerks MBSE im VDE Bayern. Mein Name ist Thomas Gessner und ich bin heute Ihr Host. Meine Gesprächspartner der heutigen Sendung, Martina Königbauer, Professorin für systematische Produktentwicklung an der Technischen Hochschule in Augsburg, und Martin Schäckle, Direktor des Systems Engineering Office bei Rode & Schwarz. Herzlich willkommen an euch beide. Bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, vielleicht ganz kurz für diejenigen, die bei der ersten Folge noch nicht dabei waren, ein kurzer Hintergrund. Was ist das Netzwerk MBSE im VDE Bayern? Nun, wir wissen, dass mit steigender Komplexität von Produkten auch die Entwicklungsprozesse komplexer werden und damit auch die herkömmlichen Entwicklungsprozesse an ihre Grenzen kommen. Eine Lösung oder ein Ansatz stellt das Arbeiten mit Modellen dar. Was sind Modelle, wie nutze ich Modelle und wo kann mir das helfen? Diese Frage stellen sich tatsächlich im Moment viele Unternehmen, und das Netzwerk MBSE im VDE Bayern wurde gegründet, um eine Plattform zu schaffen, um den Austausch zu ermöglichen zwischen Unternehmen, Universitäten und Herstellern. Sie sind herzlich auch eingeladen, an diesem Netzwerk mitzuarbeiten. Wir würden uns sehr, sehr freuen über weitere Mitstreiter. Unsere Kontaktdaten finden Sie entweder in den Shownotes oder auf der Webseite, einfach unter www.vde-bayern.de. So, in der letzten Folge haben wir tatsächlich es geschafft, mit einem Cliffhanger zu enden. Martina, du hattest gesagt, eine der wichtigsten Vorbedingungen für das Thema Model-Based Systems Engineering oder den Weg dorthin ist das Systemdenken. Was wir aber nicht erklärt haben, ist, was das ist. Und wir haben auch gar nicht erklärt, was Systeme überhaupt sind. Insofern haben wir dann gleich gesagt, ja, wir müssen unbedingt die nächste Folge über das Thema Systemdenken machen. Also hier sind wir. Und bevor wir uns aber dann damit auseinandersetzen, was dieses Systemdenken sein kann, wäre die erste Frage vielleicht an dich auch, Martin. Was sind denn überhaupt Systeme? Ist eine ganz einfache Frage, aber ich glaube, es ist nicht ganz so einfach zu beantworten.
Das ist richtig, Thomas. Es ist tatsächlich gar nicht so leicht zu spezifizieren. Es gibt natürlich eine Definition für ein System, die ist relativ abstrakt und sagt am Grunde des Tages oder am Ende des Tages nur aus, ein System ist sind zusammengehörige Komponenten, die in ihrer Gesamtheit mehr leisten oder eine Funktion, mehr Funktionalität bringen als die Einzelkomponenten. Damit sind wir jetzt relativ offen. Was wir in der Praxis sehen, ist, ein System ist immer definiert bei dem Betrachter und bei den Grenzen, die wir ziehen. Und wir haben die Situation bei uns, wenn wir über Systeme sprechen, wenn ich klassischerweise über ein System spreche, dann spreche ich über ein System wie zum Beispiel die Kommunikationsanlage der Deutschen Flugsicherung. Das sind relativ viele Standorte, das sind ganz viele Funkgeräte, Antennen, Sprechstellen, da gehören ganz viele Komponenten dazu. Das ist mein System, aus mein System of Interest sozusagen. Wenn ich jetzt mit unserer Produktentwicklung rede oder mit der Funkgeräteentwicklung, dann ist das System vielleicht ein Funkgerät plus eine Antenne. Auch das ist ein valides System. Gucken wir noch ein bisschen weiter. Das Funkgerät an sich, wenn ich die Grenze also jetzt um das Funkgerät ziehe, ist auch das ein System. Das heißt, ja, es gibt eine einfache Definition. Zu ermitteln, was mein System of Interest gerade ist, ist allerdings gar nicht so einfach, ist aber sehr wichtig für das Thema System und für das Thema systemisch Denken.
Es kommt da sehr, sehr stark auf die Perspektive an. Das höre ich jetzt bei dir raus, was ich jetzt gerade als System betrachte. Nähern wir uns doch mit dieser Definition vielleicht auch dem systemischen Denken. Also Grundbedingung ist natürlich, dass ich erstmal etwas als ein System überhaupt identifizieren kann. Was ist denn eigentlich dann dieses Systemdenken, von dem du auch in der letzten Folge gesprochen hast, Martina?
erstmal ein Wahnsinnsherzensthema, weil ich das so wahnsinnig gerne übe mit meinen Studis. Aber es ist jetzt, also ich würde es betrachten als das Bewusstsein zum Beispiel jetzt für diese verschiedenen Perspektiven, von denen der Martin gerade gesprochen hat, ist mal ein Aspekt von Systemdenken, dass ich weiß, nicht jeder hat den gleichen Blick auf dieses System, jeder hat eine andere Perspektive darauf, entsprechend vielleicht auch unterschiedliche Anforderungen oder Bedürfnisse. Aber das ist jetzt nur ein Aspekt davon. Also zum Systemdenken gehört es auch, dass man sich darüber im Klaren ist, also wieder dieses Bewusstsein dafür hat, dass es nicht nur also einspurige Ursache-Wirkungszusammenhänge gibt. Es gibt für gewöhnlich nicht nur eine Ursache oder und eine Wirkung, sondern meistens gibt es mehrere Ursachen, mehrere Wirkungen. Nicht alle kann ich beeinflussen. Gell? Das ist auch ein wichtiges Bewusstsein, dass man sich darüber im Klaren ist, dass ich nicht alles ändern oder anpassen oder beeinflussen kann. Auch so Aspekte wie, dass es zeitlich versetzte Effekte geben kann, dass ich irgendeine Handlung durchführe, irgendeine Komponente entwickle oder irgendwelche technischen Festlegungen in einer Komponente treffe, die vielleicht zum viel späteren Zeitpunkt bei vielleicht anderen Umgebungsbedingungen irgendwelche Effekte zeigt oder zeigen könnte, an die ich jetzt nicht denke. Das ist dieses Bewusstsein dafür, ist erstmal Systemdenken. Ja, das ist so, ich würde sagen, ist überfachlich, weil es ist jetzt kein Mechanikwissen, es ist kein Elektrotechnikwissen, es ist kein Projektmanagement in dem Sinne, obwohl es damit stark verknüpft ist. Es ist auch keine betriebswirtschaftliche Denke in dem Sinne, das ist wirklich einfach ein Bewusstsein für verschiedene Zusammenhänge, die auftreten können. Und ja, genau. Also ich glaube, wir haben vorhin schon mal angedeutet, dass wir über Systemgrenzen sprechen wollten, aber da gebe ich wieder zurück an den Martin, für den es gerade ein Riesenthema auch ist. Gell?
Ja, und was mir auch immer wichtig ist, wenn wir über das Thema System denken, was wir ganz häufig sehen, ist ja, dass in der Regel ja jeder Beteiligte immer das Bestreben hat, das Bestmögliche zu tun. Und das ist aber gleichzeitig auch so eine kleine Falle in der Systemwelt. Weil nur weil ich in meinem Bereich, in meinem Anteil eines Systems ein Optimum erreiche, führt das nicht automatisch dazu, dass das System besser wird. Das heißt, Teil des Systemdenkens ist es auch, lokale Optimierung zu, nicht unbedingt zu vermeiden, aber kritisch zu bewerten. Weil eine lokale Optimierung alleine das System gegebenenfalls sogar verschlechtert. Und das ist was, was wirklich eine andere Denkweise ist, als wir das klassisch kennen. Und auf der anderen Seite, bleibt nochmal bei dem Systemdenken, ich glaube, jeder von uns kann das. Und jeder von uns hat es intus. Und schon, wenn wir jetzt mal ganz anderes Art von System nehmen, gehen wir mal ganz weit weg von technischen Systemen, die Familie. Familie besteht aus Mitgliedern, diese Familie bildet ein System. Wenn wir um die Familie die Systemgrenze ziehen und definieren, ist das unser System. Und jeder, der eine Familie hat, weiß, dass man aufpassen muss, was man tut in der Familie. Und man macht das ganz automatisch. Es gibt Regeln, es gibt Vereinbarungen, die können ausgesprochen oder unausgesprochen sein. Und man hat das im Gefühl, das soziale Wesen, fügen wir uns dort ein und versuchen, diese Systemfamilie zu stärken und zu optimieren, aber als Gesamtes. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, ist gar nicht schwer. Ist auch gar nichts Unbekanntes. Wir haben es nur nicht auf dem Schirm.
Du sagst also, und das ist eigentlich das Interessante, wir fordern ja gar nichts Neues ein, sondern wir sagen nur, wenn ich euch beide richtig verstanden habe, wir wollen etwas, was wir im Grunde schon sehr gut können, auf eine andere Problemstellung applizieren, also auf das Entwickeln von Produkten, auf das Beherrschen von Komplexitäten in der Produktentwicklung. Das hört sich natürlich schon mal gut an, das ist dann nicht mehr, macht einem nicht mehr so viel Angst, noch, dass man da ganz, ganz was Neues lernen muss. Aber neu lernen muss man wahrscheinlich doch. Dann lasst mich mal eine Frage stellen. Du hast gerade gesagt, Martin, Ein wunderbares Beispiel Familie. Das machen wir intuitiv. Also wir haben da Regeln, wir müssen die auch gar nicht aussprechen, diese Regeln. Ja? Und du weißt in der Familie ganz intuitiv, dass ich nicht meine Interessen optimieren kann, da geht die Familie kaputt, das muss das immer im Kontext machen. Das ist absolut einleuchtend. Aber wenn ich dann in komplexe Umgebungen wie eine Produktentwicklung hineingehe, dann wird das plötzlich nicht mehr ganz so intuitiv, würde ich mal sagen. Und dann, Martina, jetzt Frage an dich, wie nähere ich mich dem Ganzen? Also wie lerne ich dann sozusagen dieses eigentlich intuitiv vorhandene Systemdenken zu applizieren in eine Umgebung, die vielleicht ganz anders ist oder auch andere Regeln hat?
Also schade eigentlich, dass wir bei dem heutigen Podcast keine Kamera mit im Raum haben, weil wir drei sitzen hier und grinsen. Das ist vielleicht einmal vorweg, ist ein total schönes Thema. Der Martin vorhin auch mit diesem Leitsatz. Für mich ist es tatsächlich ein Leitsatz, ein ausgewogenes System anstelle eines lokalen Optimums. Ich habe den auf meiner Webseite sogar direkt auf der Frontpage, weil er mir so wichtig ist. Und da setze ich tatsächlich dann in der Lehre auch wieder an. Ich mache es jetzt nicht mit dem System Familie, ich mache es mit dem System Hochschule, dass ich den Studis dieses Beispiel, unter anderem dieses Beispiel mit auf den Weg gebe. Wenn wir jetzt eine Vorlesung verschieben, was hat es für eine mögliche Auswirkung? Also für den einen ist es komfortabel, weil er oder sie vielleicht nur zum Sport gehen kann oder einen Nachmittag frei hat. Für die andere Person, mich zum Beispiel als Lehrende, kann es unkomfortabel sein, weil ich muss mir dann wieder überlegen, dass ich meine Vorlesung irgendwo anders platziere. Das heißt, es hat auf der einen Seite ist das enorme Verbesserung für ein Element dieses Systems, also dieses Kurses. Ne? Jeder Mensch ist ein Element, ich auch. Aber für mich als Lehrende hat es in dem Moment einen Nachteil. Genauso kann es umgekehrt sein, wenn ich jetzt mir einen spannenderen Tag für meine Vorlesung aussuche und dann die Studis alle ihre Arbeitsplätze, die sie auch nebenbei noch haben, umorganisieren müssen. Ein lokales Optimum. Und das sind schon so greifbare Beispiele, mit denen man ansetzen kann. Also das war im Endeffekt auch schon wieder der perfekte Aufhänger von Martin. Gell? Ist auch ein wichtiger Aufhänger für zum Beispiel dann die Frage, welchen Blickwinkel nimmt man jetzt eigentlich ein aufs System? Also was brauche ich jetzt gerade von meinem System, um ein Problem lösen zu können? Das ist dann schon nochmal eine höhere Abstraktionsstufe. Da ist dann zum Beispiel die Frage, ob es für mich wichtiger ist, mein System, wie auch immer wir es dann abgegrenzt haben, als Blackbox zu betrachten und eher das Umfeld mir anzuschauen, also zu schauen, in welchem Kontext ist mein System, welche Stakeholder, wenn man von Personen spricht, oder welche anderen Umfeld- und Umweltfaktoren wirken. Will ich weiterhin mein System als Blackbox betrachten und mir Ursache-Wirkungsketten anschauen, also ich gebe irgendwas in mein System rein an Informationen oder Daten und irgendwas kommt dann raus, kann auch durchaus eine nützliche Sichtweise sein. Mit meinen Studis ist immer am einfachsten, wenn man sich dann die strukturorientierte Sicht erstmal zu Gemüte führt und das Innenleben eines Systems modelliert und simuliert. Da schauen wir uns betriebliche Prozesse an, Bestellprozesse, Ähnliches und analysieren erstmal, wie die Zusammenhänge da drin stattfinden.
Okay. Darf ich da gerade eine Frage anschließen? Martin, du hast vorhin gesagt, naja, wenn ich ein System betrachte und ein Teil des Systems versucht sozusagen, oder Subsystem versucht, sich selbst zu optimieren oder ein Einzeloptimum zu erreichen, und dann stellen wir plötzlich fest, ja, Moment, das ist ja nicht das Systemoptimum. Also ich optimiere beispielsweise eine Komponente oder ein Subsystem auf Dauerhaltbarkeit, aber das Gesamtsystem wird vielleicht zu schwer oder wie auch immer. Das sind ganz einfache Beispiele. Aber gerade weil dieses Beispiel einfach ist, hat es für mich doch einen Haken. In dem Beispiel erkenne ich ja sofort den Werkzusammenhang. Ich erkenne ja sofort, guck mal, da optimiert sich einer und gegebenenfalls auf Kosten anderer. Jetzt hast du aber, Martina, vorhin etwas gesagt, wo ich dann auch aufgehorcht habe. Ich habe immer aufgehorcht, wenn du was sagst. Aber da ganz Besonderes, weil du sagst, ja, Moment mal, ist durchaus möglich, dass ich zeitlich versetzte Kausalitäten habe. Also dass ich jetzt irgendwas tue, aber jetzt noch gar nicht weiß, welche Auswirkungen hat das denn insgesamt, also diese Auswirkungen können nämlich später auftreten und plötzlich stelle ich fest, Moment mal, habe ich da vielleicht vor einem Jahr eine falsche Entscheidung getroffen. Also wie kriege ich dann gerade bei solchen Phänomenen eine Sichtbarkeit rein über diese Wirkzusammenhänge, von denen du gerade gesprochen hast?
Also nicht alle kann man vorhersagen, gell? Also sonst wären wir Gott. Aber man hat durchaus Möglichkeiten, diese möglichen Zusammenhänge sich auch wieder erstmal bewusst zu machen. Also durch Kommunikation alleine funktioniert es nicht immer. Manchmal macht es durchaus Sinn, sowas auch mal aufzuzeichnen. Da gibt es ein paar schöne Werkzeuge, sogenannte Wirkungsnetze. Die kann ich mit meinen Studis auf einem Flipchart aufmalen und dann werden Linien zwischen den Elementen eines Systems gezogen, um damit auszudrücken, welche Elemente auf die anderen wie wirken und vielleicht auch nochmal wie stark. Und dann kann man in der Diskussion sich überlegen, wo gibt es Rückkopplungsschleifen, was sind aktive Elemente, die viel Einfluss auf die anderen Elemente haben, was sind Elemente, die vorwiegend beeinflusst werden von den anderen, was kann das über die Zeit mit diesem System machen. Selbstverständlich gibt es für sowas auch Software, um sowas zu simulieren. Aber wie gesagt, wir sind nicht Gott, da sind wir wirklich im komplexen Bereich. Das ist durch klassisches Fachwissen, wie man das aus einer Ausbildung oder aus dem Studium der, was weiß ich, Elektrotechnik oder Betriebswirtschaft nicht mitnehmen. Sind tatsächlich Werkzeuge, mit denen man versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Mhm. Dankeschön.
Also, was mir da einfällt, ist von Themen, wenn ich jetzt so ein System habe und ich jetzt zum Beispiel den Zugriffsschutz zu so einem System. Das heißt, ich hause dieses System ein. Dann ist das eine tolle Sache. Ich kann das komplett dicht machen. Und kann somit verhindern, dass irgendjemand Zugriff auf dieses System kriegt. Das hat aber Konsequenzen. Eine mögliche Konsequenz könnte sein, dass die Temperatur in diesem eingehausten System steigt. So, wenn die Temperatur steigt, habe ich vielleicht Halbleiterbauelemente, deren Lebensdauer verkürzt sich dadurch. Im Endresultat, wird die Gesamtlebensdauer meines Systems geringer. Das heißt, mein System fällt vermutlich früher aus, als wenn ich das Ungehäuse so gestaltet hätte, dass ich mehr Kühlung, mehr Kühlleistung habe. Also ich muss also entweder damit leben, dass ich eine kürzere Gesamtlebensdauer in meinem System habe, oder ich muss wieder zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um das auszugleichen. Und dieses Trade-off funktioniert halt nur, wenn ich mir überlege, was ist mein System? Was soll mein System tun? In welchem Umfeld ist mein System? Und welche Anforderungen gelten an das System von außen, damit ich das entscheiden kann? Und da sind wir eben genau an dem Punkt, wo ich sage, ja, aus der reinen Brille, dass ich muss den Zugriffsschutz realisieren, das ist meine Aufgabe, mache ich das Ding natürlich komplett dicht. Und das sind so diese Spielereien, die wir dann haben. Das ist aber gleichzeitig auch was, wo wir sehr viele Konflikte haben. Vor allem, wenn halt die Beteiligten nicht im System, im Gesamtsystem denken, sondern halt nur in ihren Bausteinen, in ihrem Bereich denken. Dann kriegen wir hier halt immer Konflikte. Und Konflikte kosten Energie, kosten Innovation, behaupte ich mal. Und das ist ja das, was wir gerade nicht wollen.
Also du sprichst, neudeutsch würde man sagen, wahrscheinlich Design in Kontext oder einfach den Kontext meiner eigenen Entwicklungsaufgabe eben sehen. Und diese Trade-offs, von denen du sprichst, die erfordern ja eines, die erfordern ja Sichtbarkeit, die erfordern ja, oder Bewusstsein, würdest du wahrscheinlich sagen, Martina, das erfordert ja jetzt, dass ich das erstmal erkenne, dass ich sage, okay, pass auf, wenn ich das mache, dann passiert an einer ganz anderen Stelle das. Es gibt ja auch diese berühmte Ramsfeld-Matrix, die kennt ihr wahrscheinlich auch, die dann eben Wissen und Nichtwissen so katalogisiert. Und da gibt es eben Dinge, die wir nicht wissen, von denen wissen wir, dass wir sie nicht wissen. Und dann gibt es das, was du nämlich gerade vorher gesagt hast, von Dinge, von denen wir einfach nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Und das sind eben diese Unbekannten in der Systementwicklung. Also ich glaube, vieles von dem, Was du gerade gesagt hast, Martin, können wir vermutlich mal aufdröseln, wenn wir unser System bauen und uns anschauen, in welchem Kontext arbeite ich. Aber dann gibt es eben noch gewisse Sachen, die können wir einfach auch gar nicht wissen. Und da, ich, das ist vielleicht mehr als Kommentar, als eine Frage gemeint, ich glaube, da ist es, das ist ganz wichtig, dass wir eine Chance haben, diese Unbekannten zu Bekannten, Unbekannten zu machen. Ich glaube, das ist das Erste. Und das Zweite ist dann, mit diesen Bekannten, Unbekannten, so wie du es gerade vorhin gesagt hast, zu operieren. Also dann habe ich dann diese Operierbarkeit, alles klar, jetzt verstehe ich, jetzt weiß ich, was ich nicht weiß, und damit kann ich dann auch umgehen. Dann habe ich das gekapselt. Ganz alte Prinzipien, genau.
Ich würde an der Stelle gerne noch was ergänzen, weil der Martin vorhin von der höheren Energie, die es bei der Entwicklung braucht, gesprochen hat. Es ist auch so, dass natürlich Systemdenken nicht unanstrengend ist. Also für manche Leute ist es ganz interessant, für manche Leute ist es dann einfacher. Es ist auch für mich einfacher, wenn es einfache Ursache-Wirkungszusammenhänge gibt. Wenn ich sagen kann, wenn A, dann B, dann muss ich weniger denken, ist super. Aber dann ist es auch wieder ein Aspekt von Systemdenken, dass man sich darüber im Klaren wird, dass man vielleicht gerade in so einer kleinen Falle drin hängt. Gell? Also ich meine, zum Beispiel, kurzer politischer Exkurs, was ist Populismus? Es ist ja auch, also populistische Kommunikation ist ja genau so, dass man sagt, man nimmt sich eine Ursache und benennt die als die Ursache für eine Wirkung oder so. Ne? Und das ist halt schwierig. Gell? So, weil meistens ist es ja nicht so, dass es eine Ursache für eine Wirkung geben kann. Und das ist dann die Energie, die man dann mindestens aufbringen muss, dass man das einsehen kann, dass es mehrere von diesen Zusammenhängen gibt, die auf ein Element, wenn wir so wollen, wirken.
Was da für mich immer ein wichtiger Punkt ist, ist dann die Frage eben Systemarchitektur. Kommen wir ganz schnell in die Richtung, was ist Systemarchitektur, was tue ich dort, welche Aufgabe habe ich als Systemarchitekt, und neben anderen Aufgaben ist halt eine Aufgabe, ein System so zu zerlegen, dass es halt leichter greifbar wird oder besser greifbar wird, indem ich halt ein System in Komponenten, in Subsysteme zerlege. Und somit auch die potenzielle Zahl der Unbekannten auch verringern kann. Beziehungsweise durch das Trennen von Systemen auch genau solche Unbekannten aufdecke. Weil mir plötzlich auffällt, an dieser Stelle fehlt irgendwas. Ich kann es vielleicht noch nicht benennen, aber ich erkenne, hier muss irgendwas passieren. Da ist dann Design immer die schöne Wolke. Hier passiert ein Wunder. Und dann funktioniert es. Und dann geht es genau darum zu ergründen, welches Wunder muss denn da passieren, damit es dann auch funktioniert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Systemarchitektur, nämlich dieses System in sinnvolle Teile zu zerlegen, die dann wiederum leichter handelbar sind. Und da steckt für mich ganz viel Chance und Potenzial drin. Wenn ich an dieser Stelle gut und sauber arbeite, kann ich mir den gesamten nachfolgenden Prozess deutlich vereinfachen.
Lass mich das vielleicht mal kommentieren. Ich soll ja eigentlich nur moderieren, aber jetzt rede ich auch ein bisschen. Genau an der Stelle, die du gerade nennst, sind wir ja schon in der ganz konkreten Anwendung. Weil überall dort, wo wir etwas anbieten, wo wir ein Produkt anbieten, eine Maschine anbieten, eine Anlage anbieten, ein komplexes System anbieten, haben wir natürlich genau diese Sachen, die du gerade schilderst. Wir haben gewisse Dinge, die wir vielleicht in der frühen Phase, vielleicht in der Angebotsphase sogar gar nicht wissen können, aber wir können sie, wenn wir das applizieren, was du gerade gesagt hast, zumindest mal so weit kapseln, dass wir sagen, na gut, hier habe ich eine Unbekannte. Also ich kenne diese, ich weiß, dass ich das nicht weiß, und wenn ich weiß, dass ich das nicht weiß, dann kann ich damit umgehen. Damit kann ich dann auch beispielsweise in eine Bewertung umgehen. Ich kann eine Risikobewertung machen, ich kann das quantifizieren, ich kann Funktionsumfänge, die vielleicht noch zu entwickeln sind, vielleicht auch viel einfacher schon mal greifen, kommen vielleicht auch im Angebotsprozess schneller weiter. Ich komme in der Risikobetrachtung weiter, weil ich das besser betrachten kann. Und damit kann ich natürlich im Unternehmensprozess, im Gesamtprozess, also der geht irgendwie von der Angebot, vom Angebotswesen über die Projektierung, vielleicht bis hin dann eben in die Fertigung, da kann ich in dieser ersten Phase, wenn ich so arbeite, schon unglaublich viel gewinnen. Weil ich Härte gerade gewinne, weil ich Geschwindigkeit gewinne, und durch dieses Kapseln, was du gerade genannt hast.
Es gibt noch einen Aspekt, der dann dazu kommt, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Ich kann, wenn ich das sauber tue, relativ früh auch Make-or-Buy-Entscheidungen treffen. Das heißt, ich kann mir relativ früh überlegen, wo sind denn meine eigenen Kompetenzen? Wo sind vielleicht meine Schlüsselfunktionalitäten, die ich bereitstellen kann, weil ich sie schon habe? Oder wo ich sage, die will ich unbedingt bereitstellen, weil bei dem Thema Unique Selling Point oder sowas. Also es ist essentiell für meinen zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg, dass ich diese Kompetenz selber habe. Dann kann ich das identifizieren und die aufbauen. Und es gibt vielleicht Aspekte, wo ich sage, die muss ich mir nicht aneignen. Also ich werde heute nicht anfangen, einen USB-Chip zu entwickeln. Weil den kaufe ich. Also, das sind so Themen, wo ich sage, die kann man relativ früh dann identifizieren und sich dann strategisch überlegen, wie will ich damit umgehen, eine Risikobetrachtung machen, was bedeutet das? Und ich kann dann auch relativ schnell auch andere Disziplinen mit einbinden. Ich kann ein Concurrent Engineering einbinden. Ich kann ein Procurement einbinden. Wir haben spezialisierte Einkäufer. Auf die kann ich zugehen und sagen, ich brauche etwas, was folgende Funktion erfüllt. Also ich muss gar nicht spezifizieren und sagen, ich brauche jetzt genau das Bauteil A, sondern ich kann sagen, ich brauche diese Funktionalität. Und da steckt ganz viel Potenzial drin, um sich einerseits zu fokussieren und um Risiko rauszunehmen. Jetzt gehen wir ein bisschen weg aus der technischen Betrachtung. Aber das ist ja ganz essentiell.
Also ich glaube, die Nutzen sind klar. Jetzt aber trotzdem noch vielleicht eines. Ich möchte gerne auf was eingehen, was du gerade vorhin gesagt hast, Martina. Das war ein sehr prägnanter Vergleich. Du hast gesagt, ja, warum ist Populismus so attraktiv? Populismus ist attraktiv, weil es da anscheinend für ein Problem genau eine Lösung gibt, also einen Wirkzusammenhang. So, also offensichtlich mögen wir einfache Dinge. Also, ich zumindest mag einfache Dinge. Ich bin kein Populist, aber ich mag einfache Dinge. So, denken ist anstrengend. Jetzt müssen wir aber dieses, was wir in die Köpfe der Leute reinbringen müssen, ist ja die Überzeugung, dass Komplexität was Schönes ist und das Systemdenken was Schönes ist. Das gelingt vielleicht an der Uni noch einigermaßen okay, dann haben wir die Studenten, die haben da vielleicht ein bisschen Zeit. Wie gelingt uns das in die Unternehmen hineinzutragen? Wir haben da teilweise doch sehr, sehr tradierte Prozesse in vielen Unternehmen noch. Was ist da deine Erfahrung?
Boah, das ist eine wahnsinnig vielschichtige Frage. Ich denke immer, man kann immer über den Nutzen gehen. Also wo haben die Leute dann auch, wovon haben die Leute einen Nutzen? Und lass mich mal überlegen. Ich meine, wenn wir jetzt sowas haben wie, du hast vorhin ein schönes Beispiel genannt, vielleicht war es dir gar nicht bewusst, das ist ein Aspekt von Systemdenken, dass man sich darüber wieder im Klaren ist, also sich wieder ins Bewusstsein ruft, wann ich mit Annahmen arbeite. Okay? So hast du es eigentlich vorhin beschrieben. Das kann für Leute, die gerade in einem sehr stressigen Umfeld arbeiten, ich weiß nicht, im Moment erlebe ich alle immer sehr gestresst und es ist ziemlich viel los, überall Zeitdruck, zu wenig Leute irgendwie, dass man auch aus so Entscheidungsprozessen, zum Beispiel mit einem Management, das sich darüber im Klaren ist, wo Annahmen getroffen wurden zum Beispiel, sich auch eine gewisse Verhandlungsposition verschafft, um, ja, ich weiß nicht, ob das Beispiel nicht vielleicht ein bisschen kompliziert ist, wenn ich jetzt sage, sowas wie eine gesunde Fehlerkultur zum Beispiel zu etablieren, dass man einfach immer Transparenz auch schafft damit, dass man sagt, naja, ich habe jetzt hier Annahmen getroffen, weil ich tatsächlich nicht mehr wissen kann. Das ist ja häufig dann das Thema, sei es organisatorisch oder technisch, dass man die dann transparent macht, dann auch sich schon darüber im Klaren wird, was könnten für Fehler passieren, die auch offen kommuniziert und dann diesen Lösungsraum auch wieder ein bisschen aufmacht für nachfolgende Gespräche, dass man also im Endeffekt manchmal nicht so sehr auf dem Punkt sein muss, was häufig sowieso nicht gelingt, sondern dass man automatisch in so ein Miteinander dann auch kommt in der Entwicklung. Ich hoffe, es war nicht zu abstrakt, was ich meine. Ne? Also ich stelle mir da so diese Lenkungskreissitzungen vor, wo man vielleicht Dinge versprochen hat, weil man sich vielleicht selber gar nicht so darüber im Klaren war, dass ich jetzt manche Themen gar nicht selber in der Hand habe. Wenn ich aber von vornherein sage, ich arbeite mit der Annahme und kann diese und jene Faktoren beeinflussen, das Ziel ist das, Und ich könnte mir vorstellen, dass ich es erreiche, wenn aber Risiko ABC eintritt, kann es auch Abweichungen davon geben. Dann ist es ganz eine andere Ausgangssituation für Gespräche, als wenn ich irgendwas verspreche und nicht erfüllen kann zum Beispiel. Ja.
Also das hört sich für mich jetzt so an wie ein Weg zu unternehmerischer Resilienz im Wesentlichen. Also auch das Verstehen, wo Annahmen existieren, das Erkennen von möglichen Problemfeldern, weil ich eben sage, okay, das ist eben kein Fakt, das ist eine Annahme, das ist eine Arbeitshypothese, und damit erzeuge ich ja am Ende ein ganz anderes Bewusstsein darüber, was schiefgehen kann und auch gegebenenfalls auch, wie ich das antizipieren kann.
Ja, letztlich ist es auch ein unaufgeregterer Umgang mit Komplexität und hin zu einer angenehmeren Arbeitskultur. Ich meine, jetzt kein Ponyhof, gell? Also ich weiß schon, wir haben Kosten, Budgetziele und so weiter. Genügend Projekte geleitet mit ganz engen Zielen, das ist alles klar. Aber auch das ist nicht immer angebracht, der Stress, den wir uns da machen. Man kann sehr häufig tatsächlich erstmal den Lösungsraum ein bisschen offen halten und sich da, das ist auch ein Aspekt von Systemdenken, sich zyklisch dann wieder annähern an der Lösung. Und das dürfte eigentlich für alle in einem Unternehmen attraktiv sein.
Sehr gut. Da sind wir eigentlich schon, auch wenn ich ein bisschen auf die Zeit von unserem Podcast gucke, fast am Ende angelangt. Vielleicht noch eine Frage an dich, Martin. Die Systeme, die ihr entwickelt bei Rudolf Schwarz, sind denkbar komplex. Hat euch das Systemdenken geholfen, tatsächlich so eine, was Martina gerade gesagt hat, so eine andere Fehlerkultur zu entwickeln oder Dinge besser zu antizipieren? Was ist da dein Eindruck?
Definitiv ja. Also ganz klares Ja an der Stelle. Und das eine ist das Thema der Umgang mit Fehlern, oder ich nenne es jetzt mal nicht Fehler, sondern ich nenne es Abweichungen. Muss ja nicht zwingend gleich ein Fehler sein, aber es ist halt eine Abweichung von dem, was ich mir eigentlich mal vorgestellt habe. Ist oft im Systemkontext eine ganz andere Diskussion, weil es eben so viele Stellschrauben gibt, weil es so viele Möglichkeiten gibt im System und ich eine Abweichung dann immer im Systemkontext auch bewerten muss. Die mag vielleicht erstmal ganz furchtbar und schrecklich klingen, für sich genommen. Im Systemkontext relativiert sie sich unter Umständen. Klar, den Fall gibt es auch andersrum. Mhm. Für sich genommen ist sie klein und unbedeutend und im System ist sie katastrophal. Aber das kommt Gott sei Dank weniger häufig vor als andersrum. Und ein Aspekt, den ich sehe mit dem Systemdenken und vor allem mit der Betrachtung auf das System, ist, das ist das Gefühl, was ich habe, dass ganz viele der Kollegen mehr Wertschätzung erfahren für das, was sie tun. Weil sie im Systemkontext agieren, weil sie in einem größeren Ganzen agieren und mit dem Wissen, dass es in einem größeren Ganzen ein wichtiger Teil ist, steigt einerseits die Wertschätzung für das, was der einzelne Entwickler oder Ingenieur tut, aber auch die gefühlte Sinnhaftigkeit dessen, was ich tue, finde ich jetzt auch an meiner persönlichen Sicht an der Stelle, steigt halt, wenn ich weiß, wie wirkt sich mein Verhalten, wie wirkt sich meine Komponente, meine Leistung, die ich eingebracht habe, in dem Gesamtkontext aus und führt dazu, dass etwas Tolles entsteht dabei. Das, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen in der Bedeutung für Mitarbeiter, gerade auch jetzt mit den jüngeren Kollegen, die wir an Bord kriegen, die, sagen wir mal, vielleicht jetzt schon eine leicht andere Prägung haben, als ich das jetzt noch mitgekriegt habe. Für die ist es viel wichtiger, diese Sinnhaftigkeit, dieses etwas Sinnvolles, etwas Bedeutsames zu tun, etwas Nachhaltiges zu tun. Und das kann ich halt in einem Systemkontext viel besser zeigen und viel besser vermitteln, als wenn ich halt nur eine kleine Schaltung irgendwo entwickle.
Ich finde, das ist fast ein wunderbares Schlusswort. Martina, möchtest du noch was dazu ergänzen? Ich glaube, das war doch ein bisschen Ponyhof.
Ja, total schön. Ich wollte an der Stelle noch eine kleine Denksportaufgabe vielleicht mit auf den Weg geben. Der Martin hat ein schönes Beispiel genannt. Er nennt es nicht so gerne Fehler. Es ist in der Tat so, dass es noch, je nachdem, welche Fachbücher zum Thema Systemdenken man jetzt aufmacht, durchaus unterschieden wird zwischen einem Problem und einem Fehler. Und ich glaube, das ist so eine kleine Hausi, die sich jeder hinter die Ohren schreiben kann. Also per Definition ist dann ein Problem eine Abweichung einer Ist-Situation von einem gewünschten Soll. Ein Fehler ist dann eine unerwünschte Abweichung. Und ich glaube, das ist auch sowas, wo man dann immer wenn man auf ein Problem draufschaut, sich erstmal überlegen muss, muss ich jetzt ein Fass aufmachen? Lohnt sich die Aufregung? Ist es jetzt wirklich ein Fehler, weil irgendwas Schlimmes passiert ist oder weil wir wirklich eingreifen müssen, um wieder irgendwas oder irgendwen zu optimieren? Oder habe ich einfach ein ganz normales Problem und wir müssen halt daran arbeiten?
Perfekt. Gut, wie heißt das schon bei Thomas Hobbes damals, klare Worte sind das Licht des menschlichen Geistes. Also auch da, es darf Probleme geben und nicht nur Herausforderungen, es darf auch Fehler geben. Man muss sie halt einfach nur erkennen. Wunderbar. Damit sage ich euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir haben es recht spontan uns entschlossen, das heute noch aufzuzeichnen, weil wir alle drei von diesem Thema so begeistert sind. Ich hoffe ganz arg, dass diese Begeisterung dann auch über den Äther geht. Also auch mit dem Dank verbinde ich auch den Dank fürs Zuhören an Sie alle draußen. Wenn Sie Themen haben, die wir aus Ihrer Sicht adressieren sollten, wenn Sie Anregungen haben, Fragen oder Kritik, melden Sie sich gerne bei uns. Wir haben unsere Kontaktdaten in den Shownotes oder eben auf unserer Webseite www.vde-bayern.de. Dort finden Sie dann auch unsere Kontaktdaten und natürlich ergeht auch hiermit wie immer am Schluss die herzliche Einladung, wenn Sie Interesse haben, auch im Netzwerk mitzugestalten, mitzuarbeiten, dann sind Sie natürlich ganz, ganz herzlich willkommen, auch wie gesagt über die Kontaktdaten. Das war's für heute und wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten und dritten Folge. Vielen Dank.
Der Podcast des Netzwerks MBSE ist eine Produktion des VDE Bayern. Redaktion und Produktion: Johann Krautlager und Thomas Gessner. Weitere Informationen zum Netzwerk MBSE im VDE Bayern finden Sie auf unserer Website unter www.vde-bayern.de.